NDR Info. Themen des Tages.
Männer mit Masken, mit Schafsfellen und Vogelfedern auf Borkum. Große Egos in Anzug, Schlips und Kostüm in den Machtzentren von Paris. Außerdem Bundeswehruniformen heute in Berlin und damals in Afghanistan. All das gibt's jetzt in den NDR-Info-Themen des Tages. Heute ist Donnerstag, der 5. Dezember. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Fangen wir an mit der Bundeswehr. Vor gut 3,5 Jahren, da musste die ja ziemlich Hals über Kopf aus Afghanistan abziehen. Die Taliban kamen wieder an die Macht. Die Bilder von diesem chaotischen Abzug, der fehlenden Hilfe für all diejenigen, die aus Kabul noch fliehen wollten, die haben sich wahrscheinlich in vielen Köpfen tief eingebrannt. Was ist da schiefgelaufen damals? Genau diese Frage stellt sich ja auch ein Untersuchungsausschuss des Bundestages. Und heute, quasi zum Abschluss, vernimmt der die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Gabor Hallasch in Berlin. Nun hat Merkel ja gerade erst ihre Memoiren vorgelegt. Hat der Ausschuss denn da trotzdem noch ein bisschen mehr, also ein bisschen was Konkreteres zu diesem Afghanistan-Debakel herausfinden können?
Naja, das Buch war auch Thema im Untersuchungsausschuss, aber da hat Merkel etwa 11 Seiten dazu geschrieben und im Ausschuss wird sie jetzt schon seit gut 2 Stunden befragt und es könnte auch noch ein paar weitere Stunden gehen. Ich glaube, das ist schon deutlich ausführlicher. Und die Kanzlerin hat am Anfang auch eine, wie sie sagte, grundsätzliche Bemerkung gemacht, hat gesagt, ja, es war richtig, dass wir nach Afghanistan gegangen sind, damals nach dem 11. September 2001 und hat aber dann gesagt, sonst waren wir dazu anspruchsvoll, wir sind gescheitert, wir haben unsere Ziele nicht erreicht und hat da eben nochmal gesagt, Menschenrechte, Frauenrechte, die Rechte von Journalistinnen, Künstlern, das alles haben wir nicht erreicht, dass sich da etwas dauerhaft verbessert. Sagt, die kulturellen Unterschiede waren zu stark und die afghanische Bevölkerung hatte kein Vertrauen in die eigene Regierung, weil die eben korrupt war und von Vetternwirtschaft geprägt. Also ziemlich deutliche Bilanz.
Ja, Frau Merkel war dann auch ihr Kanzleramtsminister dran, Helge Braun. Und die Vernehmungen in diesem Ausschuss, Herr Hallasch, die sind ja nun beinahe am Ende damit. Was ist denn insgesamt alles offengelegt worden? Also sprich, wie groß waren diese ganzen Kommunikationspannen und fehlerhaften Einschätzungen?
Also eine große Rolle heute auch nochmal bei Helge Braun hat der Bundesnachrichtendienst gespielt und diese Überraschung, also 2 Tage vor dem Fall von Kabul, die Einschätzung, dass das jetzt eher unwahrscheinlich ist, dass es schnell passiert und dann wurde sozusagen die Bundesregierung von den Realitäten überrollt und da hat Helge Braun eben auch nochmal den Satz gesagt, ja selbst wenn ein Szenario unwahrscheinlich ist, dann heißt es nicht, dass es ausgeschlossen ist und dann natürlich die Frage, was macht man mit Visa für Ortskräfte, da gab es ja einen Streit in der Bundesregierung, das Außenministerium wollte da großzügiger sein, hat gesagt, wir können die Visa auch on arrival, also bei der Ankunft in Deutschland, erteilen. Das Innenministerium hat gebremst, auch wegen der Erfahrung von 2015 und 2016. Und das zeigt eben, da gab es Streit in der Bundesregierung.
Ging es der Bundeswehr damit so wie allen anderen westlichen Partnern in Afghanistan auch? Ich meine, die Amerikaner sind ja ähnlich wirr und chaotisch verschwunden damals.
Naja, die Amerikaner, die USA haben diesen Abzug ja ausgelöst, weil, wenn wir uns erinnern, in Doha ist ein Abkommen mit den Taliban unterschrieben worden und da hat man sich ohne die afghanische Regierung auf dem Abzugsdatum geeinigt und da hat übrigens heute die Bundeskanzlerin auch nochmal gesagt, das war eben der Grundfehler auch aus ihrer Sicht, weil man hat sich erpressbar gemacht. Jetzt mussten die Taliban nur abwarten und das zeigt sich eben, die Amerikaner haben da den Ton angegeben, weil Merkel sagt ja, sie fand das nicht gut, aber sie musste es eben zur Kenntnis nehmen.
Die Aufarbeitung der Vergangenheit. Im Moment wird Angela Merkel noch vernommen. Vielen Dank bis hierher. Gabor Hallasch war das über die Vernehmungen im Afghanistan-Untersuchungsausschuss. Von dem, was da vor 3 Jahren war, nun aber schnell zu dem, was noch kommen kann für unsere Bundeswehr. Wie steht's um die Einsatzbereitschaft unserer Truppe? Heute wurde darüber im Bundestag noch einmal debattiert. Und immerhin, trotz Wahlkampf, es gibt ein paar Gesetzesvorhaben, die nun doch noch vor der Neuwahl beschlossen werden könnten. Christina Nagel berichtet.
Im Bundestag läuft gerade vieles anders als geplant. Und so werden an diesem Vormittag gleich 3 wichtige Gesetzesvorhaben im Bereich Verteidigung in einem einzigen Tagesordnungspunkt in erster Lesung abgehandelt. Da ist das sogenannte Artikelgesetz, mit dessen Hilfe Verteidigungsminister Boris Pistorius den Auslandseinsatz für Soldatinnen und Soldaten attraktiver machen will.
Und es geht um ein Gesamtpaket von notwendigen gesetzlichen Änderungen von A bis Z, und zwar buchstäblich vom Arbeitszeitrecht bis zur Zulage für besonders wichtiges Personal.
Personal, das für die Litauen-Brigade benötigt wird. Erstmals sollen bis zu 5000 Bundeswehrkräfte dauerhaft im Ausland stationiert werden, in diesem Fall an der Ostflanke der NATO in Litauen. Ein Fall, bei dem viele bisherige Gesetze nicht greifen, auch weil sie nicht weit genug gehen. Es geht um Fragen von Familiennachzug und Vergütungen, wie zum Beispiel Auslandszulagen, um wichtige Rahmenbedingungen, wie Merle Spellerberg von den Grünen betont.
Und dazu gehört auch, dass die Soldatinnen und ihre Familien Planungssicherheit und Unterstützung bei der Bewältigung der veränderten Anforderungen bekommen.
Ein Thema, das nicht zuletzt aufgrund der Bedrohung durch Russland zu ernst sei für parteipolitische Spielchen und den Wahlkampf. Der aber spielt auch in dieser Debatte eine Rolle. Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Florian Hahn wirft Verteidigungsminister Pistorius vor, das Artikelgesetz viel zu spät eingebracht zu haben. Nicht nur rechtlich gäbe es Versäumnisse.
Sie haben es versäumt, rechtzeitig Material für die neue Brigade zu ordern und lassen stattdessen bestehende Verbände plündern, um die Brigade in Litauen als Leuchtturm auszurüsten.
Die Union, betont auch Kerstin Vieregge von der CDU, sei nicht der Notnagel für die verloren gegangene Mehrheit der Regierung im Bundestag. Trotzdem werde man ernsthaft und konstruktiv über die Gesetzesvorlagen beraten, weil diese wichtige Punkte aufgreife. Dazu gehört auch, grundsätzlich grünes Licht zu geben für das Regierungsabkommen zwischen Litauen und Deutschland über die Stationierung der Brigade. Aus Sicht von Hannes Gnauk von der AfD alles halbgare Reformen und unnötige Auslandseinsätze.
Und eine fehlende Refokussierung auf das Wesentliche, nämlich den Schutz unseres Landes und seiner eigenen Bürger.
Unterstützung für die Gesetzesvorhaben kommt aus den Reihen des früheren Koalitionspartners FDP. Auch mit Blick auf das dritte Projekt, das künftig verhindern soll, dass ehemalige Bundeswehrkräfte problemlos von Staaten wie Russland oder China rekrutiert werden können. Denn dabei gehe es in der Regel nicht um die Vermittlung von Flugphysik, wie Alexander Müller von der FDP betont.
Sondern selbstverständlich wird da militärisches Fachwissen weitergegeben, geheime NATO-Einsatztaktiken, Angriffsszenarien, die in der NATO trainiert werden. Und das ist ein Unding, dass sowas passiert.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass solche Tätigkeiten künftig unter Strafe gestellt werden, wenn es keine offizielle Genehmigung dafür gibt. Alle drei Vorhaben, die von den Linken und dem Bündnis Sarah Wagenknecht abgelehnt werden, gehen jetzt zur Beratung in den Ausschuss. Der Verteidigungsminister hofft, dass sie noch vor der Wahl verabschiedet werden können.
Die Debatte um die Bundeswehr. Christina Nagel war das hier in den NDR-Info-Themen des Tages. Es ist ein ziemlich hektischer, ein ungemütlicher Tag heute in Paris. Vor dem Élysée-Palast, dem Sitz des Präsidenten, da rollt eine Limousine nach der anderen vor. Emmanuel Macron sucht einen neuen Premierminister. Aber wer soll's sein? Wie kann man verhindern, dass es dem oder der Neuen so ergeht wie dem bisherigen Premier? Michel Barnier, der war ja gestern Abend im Parlament gemeinsam von links und rechts gestürzt worden. Barnier hat seinen Rücktritt nun eingereicht. Und Präsident Macron wiederum steht, wieder mal muss man sagen, mit dem Rücken zur Wand. Wir sprechen gleich mit einem, der uns die Egos und die Machtverhältnisse in Frankreich ganz gut erklären kann. Vorher aber Holger Beckmann über diese dramatischen Stunden von Paris.
Der Tag nach dem Misstrauensvotum. Frankreich reibt sich die Augen. Was jetzt? Wie weiter? Es fehlt an guten Ideen. Offenbar auch in der Bevölkerung. Meinungsumfragen von heute zeigen, dass zwar eine Mehrheit der Franzosen, nämlich gut 53%, die Abwahl der Regierung Barnier begrüßt, dass aber andererseits eine weit größere Mehrheit, nämlich gut 80%, sich Sorgen macht über die Konsequenzen, die das mit sich bringt. Eine fehlende Regierung, eine schwächelnde Wirtschaft, immer mehr Staatsschulden. Quoi faire, was soll man machen? Stimmen aus Bordeaux.
Difficile, moi je trouve, hein? Pas très optimiste, on va dire. L'ensemble. Hein? Voilà.
Schwierig sei das alles, sagt dieser Mann. Da könnten alle zusammen nicht wirklich optimistisch sein. Und dieser Frau ist das alles angeblich überhaupt nicht wichtig.
Je m'en balance. Ni Macron, ni Bidule Truc, ni Le Pen, ni rien.
Kein Macron, sagt sie, kein was weiß ich, keine Le Pen. So sei das. Ihre Empfehlung, auf die Straße gehen, demonstrieren, dann werde das mit der Zeit schon wieder. Keine wirklich repräsentative Äußerung wahrscheinlich, und doch zeigt sie, was im Moment los ist im Land. Man ist verwirrt. Die Pariser Politikwissenschaftlerin Alexia Germont spricht von einem gesellschaftlichen Paradox.
Auf jeden Fall ist man heute in einer problematischen Situation. Die meisten Menschen in Frankreich bereuen das, was passiert ist. Tatsächlich wollten sie das Misstrauensvotum, aber haben jetzt trotzdem mehr Sorgen als vorher. Man befindet sich also in einer paradoxen Gesellschaft.
Und diese Gesellschaft braucht jetzt eine neue Regierung. Möglichst bald, damit die Staatsfinanzen nicht völlig aus dem Ruder laufen, damit es wieder eine gewisse Verlässlichkeit gibt für Unternehmen, damit Stabilität zurückkehrt. Doch wie soll die aussehen, diese Regierung, und mit wem an der Spitze? Es kursieren Namen, etwa der von der sozialistischen Politikerin Ségolène Royal, die vor Jahren selbst Präsidentin werden wollte, oder ihrem Parteikollegen François Hollande, der Präsident war, oder der von Bruno Retailleau in der Regierung Barnier als Innenminister dabei, ein strammer Konservativer. Angeboten haben ihre Dienste offenbar auch die Bildungsministerin oder der Verteidigungsminister aus Barniers Kabinett. Präsident Emmanuel Macron muss eine Entscheidung treffen, ob er die schon heute Abend bekannt machen wird, wenn er wie angekündigt um 20 Uhr das Wort ergreift, ist unklar. Nicht unklar ist dagegen, dass allein ein Auswechseln des Kopfes an der Spitze der Regierung wohl nicht wirklich helfen wird. Denn an den Mehrheitsverhältnissen in Frankreichs Parlament ändert sich nichts. Die Probleme der alten Regierung werden deshalb auch die Probleme einer neuen sein, heißt es. Es sei denn, es würde sich ein Regierungsbündnis mit einer stabilen Mehrheit aus verschiedenen Parteien finden, eine Koalition, unüblich in Frankreich allerdings. Alles schaut also auf den Präsidenten. Wird er das lösen oder letztlich daran scheitern? Für Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement National ist die Sache klar. Macron steht unter einem massiven Druck. Sie gilt in Frankreich als diejenige, die neben den Linkspopulisten auf möglichst schnelle Präsidentschaftsneuwahlen setzt. Zweifelhaft allerdings, dass Emmanuel Macron solchen Forderungen schnell nachkommt. Zuletzt hat er mitteilen lassen, dass er bis 2027, dem regulären Ende seiner Amtszeit, Frankreichs Präsident bleiben will. Und zwar bis zur letzten Sekunde.
Tja, Frankreich wirkt nun doch einigermaßen ratlos. Wir haben es ja gerade gehört. Macron selbst hat für 20 Uhr heute Abend eine Fernsehansprache angekündigt. Etwa um nun selbst vielleicht doch seinen Rücktritt anzukündigen. Das habe ich vorhin den Frankreich-Experten der Uni in Bonn, Landry Charrier, gefragt. Aber Herr Charrier, damit rechnen Sie nicht wirklich, oder?
Heute Abend nicht. Ich glaube, die Fernsehansprache um 20 Uhr auf TF1 wird vor allen Dingen das Ziel verfolgen, die Franzosen zu beruhigen, weil sie werden sich sicherlich daran erinnern, dass Michel Barnier in den vergangenen Tagen immer wieder vor einem Sturz seiner Regierung gewarnt hat. Er hat gesagt, ja, wenn es so weit kommt, dann wird das einen großen Sturm entfesseln an den Finanzmärkten. Und ich glaube, das ist das Ziel Nummer eins. Und das wird in einem Kontext erfolgen, wo viele in Frankreich auf die Straße gehen. Vor ein paar Tagen die Bauern, dann die Gleisarbeiter, heute der öffentliche Dienst. Das heißt, die soziale Situation spitzt sich zu. Und ich glaube, es ist für ihn ganz wichtig, den Franzosen zu signalisieren, er hält die Zügel in der Hand.
Glauben die Franzosen das denn noch? Also wir sehen das, die Wählerinnen und Wähler im Moment.
Das Misstrauen gegenüber Macron ist ziemlich groß, aber an sich, wenn sie zurückblicken und sich mit der Geschichte Frankreichs auseinandersetzen, dann werden sie sehen, das ist nichts Besonderes. Die Franzosen haben immer wieder Probleme gehabt mit ihrem Präsidenten, mit Chirac in der zweiten Halbzeit, mit Sarkozy, mit Hollande und jetzt mit Macron. Aber die Phase, die wir jetzt durchmachen, ist natürlich eine ganz besondere. Es ist noch nie vorgekommen seit 1962, dass eine Regierung gestürzt wird. Und das zu einem Zeitpunkt, wo das Parlament dreigeteilt ist und die Franzosen immer mehr den Eindruck haben, davon könnte ich mich in den vergangenen Tagen überzeugen, bei Gesprächen mit Kollegen aus Frankreich, dass wir uns in eine Sackgasse befinden, aus welcher man nicht mehr rauskommen wird.
Diese Dreiteilung zwischen einem Mélenchon ganz links und einer Le Pen ganz rechts im Parlament, hat sich da die politische Mitte in Frankreich ja womöglich völlig zerrieben mittlerweile? Also gibt es diese politische Mitte noch?
Die gibt es immer noch, die ist aber zersplittert. Gehen wir davon aus, dass demnächst Präsidentschaftswahlen stattfinden, dann ist es davon auszugehen, dass die Mitte sich da auch nicht mal auf einen Kandidaten einigen wird, was am Ende des Tages dem Linksbündnis von Jean-Luc Mélenchon, dem Rassemblement National, zugute kommen könnte.
Mit diesem Sturz gestern gegen Barnier, meinten die Linken und Rechten dann eigentlich Barnier oder zielt das alles nicht doch einzig und allein auf Macron, also auf den Präsidenten?
Das zielt einzig und allein auf den Präsidenten. Vom Linksbündnis ist es an sich keine große Überraschung, weil Jean-Luc Mélenchon hat das von Anfang an angekündigt, bereits wenige Minuten, nachdem die Ergebnisse der Parlamentswahlen in Frankreich bekannt gegeben wurden, dann ist er an die Öffentlichkeit gegangen und hat den Franzosen erklärt, diese Wahl sei ihm gestohlen und wir werden daran arbeiten, dass Macron zurücktritt.
Sie sprechen von einem Spiel, Herr Cherrier. Wieso ist das alles denn inzwischen so personalisiert in Frankreich? Ich meine, gestern ging es ja schließlich um den Haushalt. Sie haben es ja schon angedeutet. Ganz konkret geht es um das, was die Menschen im Portemonnaie haben werden. Wieso spielt das vordergründig denn gar keine Rolle mehr in Frankreich?
Das ist Bestandteil unserer politischen Kultur, dass die Ideen im Grunde genommen zweitrangig sind. Es dreht sich schlicht und ergreifend alles um Persönlichkeiten, um die Persönlichkeit des französischen Präsidenten mit seiner Bewegung 2016 EM, Emmanuel Macron en marche, um die Figur von Marine Le Pen. Es geht in dem Fall tatsächlich um ihre Person. Ihre Partei ist noch nicht so weit. Es geht um ihre Person. Und auf der linken Seite, es geht nicht darum, zusammen zu regieren. Jean-Luc Mélenchon von La France Insoumise ist ein Antiparlamentarier, der an sich keine Lust hat, mit den Sozialisten zu regieren. Es geht nur um seine Person, nur um seine Zukunft und seine Wahl zum Staatspräsidenten. Also starke Ego von sich überzeugt.
Wie könnte es bei all diesen Egos mit diesem Präsidenten und diesen parlamentarischen Mehrheiten denn gelingen, dass eine neue Regierung eben nicht gleich wieder scheitert? Gibt es da einen Ausweg?
Schwer zu sagen. Es gibt Namen, die kursieren. Man spricht beispielsweise, ich habe mal gehört bei einem Gespräch mit einem französischen Kollegen, dass der Name von Sébastien Lecornu die Runde macht, der jetzige Verteidigungsminister, oder Bernard Cazeneuve, der letzte Premierminister unter François Hollande. Ihnen wird es aber nicht gelingen, eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen.
Nur erleben wir in Berlin eine Regierung ohne Mehrheit, in Frankreich einen Präsidenten ohne Regierung. Ist dieses deutsch-französische EU-Tandem, von dem man ja immer gesprochen hatte, jemals so schwach gewesen wie heute?
In der Geschichte ist das in der Regel immer so gewesen, wenn der eine ausfiel, dann ist der andere in Führung gegangen. Und das passiert heute nicht mehr. Deutschland ist handlungsunfähig aufgrund der politischen Situation. Und Frankreich bzw. Emmanuel Macron, er hat auch keine Glaubwürdigkeit mehr auf europäischer Ebene aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Er kann diese Rolle nicht mehr wahrnehmen. Und wir befinden uns tatsächlich in einem Machtvakuum und das genau zu einem Zeitpunkt, wo Deutschland und Frankreich führen müssten, um die EU in die neue Realität zu katapultieren.
Es ist also weit mehr als nur eine parlamentarische Krise in Paris. Das waren Hintergründe und Einschätzungen mit Landry Charrier, Frankreich-Experte an der Uni in Bonn. Es geschehen unheimliche Dinge auf der Nordseeinsel Borkum. In diesen Minuten, also an diesem Abend, laufen Männer mit Masken durch die Straßen. Sie tragen Schafsfelle und Vogelfedern. Es passiert jedes Jahr, immer am Abend vor dem Nikolaustag, schon seit gut 200 Jahren. Die Klasoms sind unterwegs. Junge, unverheiratete Männer, alle mit einem Kuhhorn in der Hand. Ein Horn, mit dem man früher die Frauen, die sich bei diesem Treiben aus dem Haus getraut haben, ganz einfach mal verprügeln durfte. Ist das nun Brauchtum oder kann das weg? Der Verein Borkumer Jungens von 1830 versucht nun den Spagat weiter feiern, so wie bisher, aber mit Gewaltverbot und Schutzkonzept. Jutta Pschigoda ist für uns heute Abend auf Borkum unterwegs. Mit welchen Eindrücken bislang?
Also bis jetzt ist es ein friedliches Fest. Das sieht ein bisschen martialisch aus, weil hier ganze Gruppen, vor allen Dingen Männer, auch mit Kuhhörnern und nicht nur die Klasome durch die Straßen ziehen, aber auch Frauen, Mädchen, Jungen und auch Kinder begleiten sie. Es ist jetzt so, dass am Nachmittag die Klasome, die es dieses Jahr geworden sind, diese sechs Männer und das Wiefke, abgeholt werden. Und die tragen jetzt hinter uns in einer großen Halle, begleitet von Fußballatmo mit Hörnern und Tuten, tragen die einen Wettkampf aus. Irgendwelche Übergriffe, gleich welcher Art, haben wir noch nicht gesehen. Scherzhaft deutet mal jemand an, nach dem Motto, ich hole gleich mein Kuhhorn raus. Und dann grinsen die Frauen aber und wissen, das ist nicht ernst gemeint.
Es ist ja auch viel Polizei auf der Insel. Warum? Das müssen wir noch mal erklären.
Das Polizeiaufgebot hat zwei Gründe. Zum einen will man wirklich für ein sicheres Gefühl sorgen, und zwar sowohl auf Seite der Frauen, die hier heute sind, als auch auf Seiten der Borkumer Klasome. Denn es werden natürlich nach der Berichterstattung hier auch Übergriffe von Gruppen, die vom Festland kommen, befürchtet. Und die jüngsten Klasome sind 14, 15 Jahre alt, wie der Bürgermeister sagte, kleine Jüngelchen. Und es soll nichts passieren. Deshalb massive Polizeipräsenz im Hintergrund hier auf dem Parkplatz, wo der Ü-Wagen steht. Da sind alleine schon 7 Einsatzfahrzeuge, eine Fähre, die haben eine große Anreise gehabt heute Morgen. Und das Gewaltfrei-Konzept wird auch umgesetzt, sagt Polizeisprecher Malte Hackspiel.
Ja, wir sind heute mit starken Kräften hier auf der Insel Borkum vor Ort. Wir möchten für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen. Wir möchten Straftaten verhindern. Sollten wir dennoch Straftaten feststellen, werden wir entschieden einschreiten und diese eben verhindern bzw. entsprechende Strafverfahren einleiten.
Außerdem gibt es auch noch Schutzräume und auch weibliche Ordnerinnen, an die man sich wenden kann, wenn man sich hier bedroht fühlt.
Das hat ja durchaus einen ernsten Hintergrund. Es gab ja viele Borkumerinnen, die wirklich von einigen ziemlich aggressiven Übergriffen erzählt hatten. Das Ganze war ja auch gefilmt worden. Bei der Polizei gab es auch schon einige Anzeigen aus den vergangenen Jahren. Verstehen die Veranstalter denn, was die Frauen und die vom Festland da zuletzt so aufgeregt hat an diesem alten Brauchtum?
Also ich glaube, die Verantwortlichen haben verstanden, sowohl der Bürgermeister Jürgen Ackermann, das hat er heute sehr deutlich in der Presseveranstaltung am Mittag gesagt, Gewalt wird hier nicht mehr zugelassen, das ist vorbei. Und auch wenn wir das langsam versucht haben, im Fest umzustellen in den letzten Jahren, jetzt ist endgültig Schluss, weil die Insel befürchtet einen massiven Imageschaden, den hat sich schon. Es hat tatsächlich, das hat er mir bestätigt, Stornierungen gegeben, Hoteliers sind besorgt. Auch unser Hotelier, den ich heute gesprochen habe, hat gesagt, sie fürchten wirklich, dass es für die Insel negative Folgen hat und deshalb nicht mehr. Und genauso auch die Borkumer Jungs und deren Vorsitzender Maximilian Rau, der sagte heute noch mal ganz deutlich, er entschuldigt sich für die Praktik der letzten Jahre. Es kommt nicht wieder vor, er sorgt selber dafür. Und wenn es von anderen Männern hier heute Nacht Übergriffe geben sollte, dann kann man tatsächlich hoffen, dass die Polizei dazwischen geht. Ich habe aber auch mal gefragt, wieso die Stimmung ist. Das ist schwierig, weil die Borkumer ziemlich dicht machen. Dennoch habe ich heute zumindest 2 sehr deutliche Antworten bekommen.
Wir haben vorher auch mit den Frauen gefeiert. Das geschlagen wurde, habe ich nie wahrgenommen. Immer meine Frau dabei gehabt und auch meine Tochter. Ne, nie angegriffen worden oder von den Fängern eingefangen worden.
Schlagen ist nie eine gute Option. Aber ich muss sagen, diese ganze Einmischerei hier in die Tradition der Borkumer finde ich auch ein bisschen sehr überzogen.
Das waren ein Borkumer und eine langjährige Touristin. Ich habe gestern auf der Fähre aber auch mit anreisenden jungen Leuten, die zum Feiern vom Festland hierher kommen, gesprochen. Und sie haben gesagt, auch die Mädchen, wir feiern das seit Jahren und uns ist noch nichts passiert. Es sind die Einzelfälle, die sind schlimm genug und die müssen zur Anzeige gebracht werden. Da wurden auch welche zur Anzeige gebracht in den letzten Jahren. Und sie müssen strafrechtlich verfolgt werden, weil ein öffentlicher Raum, auch auf einer Insel, ist kein straffreier Raum.
Die Klasums, die laufen denn ja mit großem Getöse durch die Stadt. Und auch das erfolgt ja nach so einer ganz bestimmten Route mit ganz bestimmten Stationen. Zum Schluss springen die dann von einer riesigen Säule runter und so weiter. Das klingt ja, Frau Pschigoda, eigentlich nach Brauchtum genug, dieses Frauenschlagen. Gibt es da ernsthaft noch Leute, die das vermissen würden heute Abend?
Ich denke schon. Es sind einige, die sagen, es gehört dazu. Es hat mir heute sogar jemand gesagt, selbst Frauen würden sich sozusagen anstellen, um behandelt zu werden. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil die wir im Beitrag gesehen und gehört haben, also sich grün und blau schlagen zu lassen, tagelang zu humpeln oder nicht mehr sitzen zu können, kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand freiwillig macht. Und vor allen Dingen, es gab auch Ältere, die sagen, es ist gut, wenn das endlich aufhört. Wir können gemeinsam feiern, wir können ein schönes Fest haben, aber dieser Brauch gehört wirklich endgültig abgeschafft und man kann nur hoffen, dass es dazu kommt.
Die Inseln und ihre für manche von uns doch recht merkwürdigen Bräuche. Vielen Dank, das war Jutta Pschigoda von den Klasom auf der Nordseeinsel Borkum. Und das waren die sehr norddeutschen Themen des Tages auf NDR Info. Sie finden, wenn Sie mögen, diese Sendung auch bei uns im Netz unter ndr.de und natürlich in unserer NDR Info App.